Willkommen bei Hotelgeschichten. Hotels sind so viel mehr als Orte zum Übernachten. Sie sind kleine Welten, in denen sich das Leben verdichtet. Ankünfte, Begegnungen, Aufbrüche, Erinnerungen. Wir erzählen von Menschen und Momenten, die zeigen, wie Geschichte in der Hotellerie geschrieben wurde und bis heute weitergeschrieben wird. Wer könnte die Identität des Hotels Laudinella besser beschreiben als ein Zeitzeuge aus den 90er Jahren? Im Gespräch mit Historiker Basil Vollenweider erzählt Felix Schlatter von seiner Zeit als Hoteldirektor ab 1994, von Entscheidungen, Widerständen und einem Haus im Wandel. Und dabei gibt es einen sehr persönlichen Einblick in diese prägende Phase.
In den letzten Folgen haben wir die Geschichte der Laudinella aus verschiedenen Perspektiven kennengelernt. Ihre Entstehung, ihre Entwicklung, ihre Idee als Kultur- und Hotelbetrieb. Heute wollen wir diese Geschichte nicht noch einmal erzählen, sondern sie aus einer ganz persönlichen Perspektive betrachten. Aus der Sicht eines Menschen, der dieses Haus über viele Jahre hinweg entscheidend mitgeprägt hat. Felix Schlatter. Felix, du hast 1994 die Direktion der Laudinella übernommen und das Haus durch eine Zeit des Wandels geführt. Mit neuen Konzepten, baulichen Entwicklungen und dem Anspruch, Kultur und Hotelbetrieb immer wieder neu zusammenzudenken. Gleichzeitig kennst du die Branche weit über das Engadin hinaus, unter anderem durch deine Tätigkeit in Hamburg, wo du ebenfalls ein Hotel geführt hast. Heute bist du weiterhin mit der Laudinella verbunden, aber mit einer gewissen Distanz. Als jemand, der zurückblicken, einordnen und vielleicht auch anders bewerten kann als damals. Felix, schön, dass du da bist.
Danke, Basil.
Felix, bevor wir auf deine Zeit in der Laudinella schauen und auf all das, was du dort geprägt hast, würde ich gerne einen Schritt zurückgehen. Vielleicht ganz an den Anfang. Wie wird man eigentlich Hoteldirektor und was hat dich an dieser Welt so fasziniert, dass du gesagt hast, das ist mein Weg?
Da müsste ich vielleicht etwas ausholen.
Ja, bitte.
In meiner Familie, Schlatter, war ein ungeschriebenes Gesetz, dass der älteste Sohn immer Pfarrer wurde.
Ah.
Ungeschrieben. Und meine Mutter hat sehr gehofft, dass ich Pfarrer werde.
Aha.
Ich bin geboren am Zürichsee, 1947, in Herliberg, aufgewachsen in Jütikon und bin bei der Aufnahmeprüfung in Skimi nur provisorisch weitergekommen, weil ich in Mathematik die nötige Punktezahl nicht erreicht habe. Und dann habe ich gemerkt, dass wenn ich keine Matur habe, muss ich ja nicht Pfarrer werden. Weil ich hatte schon als Jugendlicher dem Klerus gegenüber gewisse Vorbehalte. Und dann ging ich in eine kaufmännische Lehre bei American Express in Zürich. Mhm. Am Paradeplatz, vis-à-vis von Sprüngli, hatten die so ein kleines Büro. Und die haben Lehrlinge gesucht. Und da waren nur zwei Angestellte, aber drei Lehrlinge. Und man hat da nur Travel-Checks, hat man da Geld gegeben, den Amerikanern gegen Travel-Checks. Es war eigentlich nicht eine sehr interessante Arbeit, aber dort kam dann die Stadt und sagt, sie haben zu viele Lehrlinge. Da stand ich nochmals auf der Straße.
Aha.
Und bin dann in die Firma Scheller AG Zürich in eine kaufmännische Lehre. Ich wollte nie eine kaufmännische Lehre machen, das war dann eine gute Basis. Man lernt Schreibmaschine schreiben, Stenografie etc. Mhm. Und Buchhaltung. Und dann habe ich die drei Jahre dort verbracht, bei Scheller. Eigentlich wollte ich das nicht, ich wollte nicht Kaufmann bleiben, aber es war interessant, das ist eine Handelsfirma. Und dann hatte ich aber immer, ich habe gerne gekocht.
Ja.
Und dann habe ich immer gedacht, eigentlich möchte ich gerne den Hauptberuf Koch ausüben. Und mein Vater war Musiklehrer, Musikdirektor. Und er war immer, meine Mutter war etwas, ja, wie soll ich sagen, enttäuscht, dass jetzt die Pfarrersdings in der Familie nicht weitergeht in unserem. Und dann nimmt mich mein Vater, er war Privatlehrer, Klavierlehrer beim, im Hotel am Paradeplatz, das Hotel Savoy.
Okay, ja.
Michel ist der Direktor. Und er hat den Sohn, hat er immer unterrichtet am Piano dort in, im Hotel. Ja. Und hat gesagt, ich nehme dich mal mit, frage den Vater, ob er dich informieren kann über Koch und so weiter. Und dann war ich dann dort bei Michel und dann sagt er, willst du Koch werden? Dann musst du immer kochen, später bist du immer Koch. Sagt er würde mir raten, wenn ich Interesse hätte, in die Hotelfachschule. Mhm. Und das war neu, das habe ich gar nie gedacht. Dann wurde ich, ein Jahr später bin ich dann in die Hotelfachschule Lausanne eingetreten. Und hab, das war 66. Und habe dann 3 Jahre Hotelfachschule gemacht, das abgeschlossen und wollte dann noch weiter Management studieren, Hotelmanagement. Die Amerikaner waren gut in dem.
Ja.
Und bin dann rüber mit Freunden nach Amerika, Sommerkurse in 69, Cornell University, das war höchst interessant. Und eigentlich wäre ich gerne dann, hätte ich dort begonnen zu studieren, aber es war, habe ich da gemerkt, unmöglich. Der Dollar war 4,50 1969. Und ich habe mit Rasenmähen oder Swimmingpool putzen und Kellnereien, ich konnte das Geld nicht verdienen und von meiner Familie her auch nicht.
Ja.
Und dann bin ich, habe ich in New York im 69 im Herbst bei Kuoni gearbeitet im Büro, Reisebüro und bin dann, wie kam dann das? Dann, ich musste im Militär, Rekrutenschule habe ich schon gemacht, musste aber dann noch weitermachen. Die haben mich gezwungen bei der Panzerabwehr. Das war nur, weil ich Französisch konnte. die haben da die schwedische Rakete. Und ich war im Ausland, aber da muss man Militärpflichtersatz zahlen.
Ah, okay,
und das ist ja auch noch was. Und dann hat mir der vom Konsulat gesagt, geh doch nach Hause und mach die UO, weiter können sie dich nicht zwingen. Mhm. Und dann hast du das weg vom Leib. Wenn du die UO gemacht hast, dann bin ich zurück in die Schweiz im 1970.
Jawohl.
Habe dann das Militär gemacht und wollte wieder nach Amerika.
Okay.
Da war abgemacht mit meinen Freunden und so. Und dann hatte ich nicht genug Geld, um wieder rüber zu gehen. Da habe ich gedacht, jetzt mache ich eine Saison in der Schweiz, arbeite ich und dann habe ich wieder das Geld, um in Amerika zu starten. Mhm. Und bin dann in Schweizerhof St. Moritz 1971 im September. Mhm. Vertrag für die Wintersaison gehabt. Ein Saisonvertrag. Das sind diese alten Verträge. Kein Frei und Ferien während der Zwischensaison zum Beispiel, kein Wintersport vor Ostern und so weiter. Die richtig guten, harten Zeiten. Ich war dort Empfangschef und dann im Frühling, eigentlich wollte ich wieder weiter nach Amerika, haben sie mich aber überredet im Schweizerhof und gesagt, Herr Schlatter, wir würden Sie gerne befördern als Vizedirektor, würden Sie nicht bleiben, es kommt eine WM, das war dann glaube ich im 72, eine alpine Ski-WM. Und da bin ich dann im Schweizerhof geblieben, als Chef der Rezeption. Und 1976 ist mein Direktor, die Familie, ausgewandert nach Kanada, Arturo Tano, mit der Familie nach British Columbia. Und der Schweizerhof ist ein Hotel, das gehört der Familie von Guggelberg aus Maienfeld, ein privates Unternehmen, in dem Sinne eine Aktiengesellschaft. Und dann hat mich die Familie gefragt, ob ich das mal machen könnte. Ich war Junggeselle, 1976, war ich also 29, und die hatten Vertrauen in mich und dann war ich im Schweizerhof bis 1991.
Ah, bis 1991.
Hab den geführt und hatte im Schweizerhof viel freie Hand auch gehabt und durfte da mitentwickeln, auch mit umbauen und habe viel Erfahrung mir aneignen können im Schweizerhof. St. Moritz, als Direktor. Und im 90 hat dann die Familie entschieden, sie möchten es selbst machen. Die, die Hotelführung, die soll selbst führen. Ja. Und ich habe dann überlegt, ja, ich habe ein bisschen geguckt, wo gibt's Möglichkeiten weiterzuarbeiten. Da war unter anderem der Schweizer Hof Zürich. Der Besitzerin habe ich gekannt, Streicher, Otto Streicher. Und er sagt, komm du jetzt nach Zürich. Mhm. Und da kannst du vom Schweizer Hof St. Moritz, Schweizer Hof Zürich, geht normal weiter. Und das war für mich irgendwie, ich habe mich schon gesehen, da im gestreiften Anzug und der Krawatte, komme ich dann noch in Lions Club oder in Rotary und da in Zürich. Und es war eigentlich nicht so meine Perspektive. Auch das Palace hat, ich habe immer meine Abendrunde mit meinem Hund, meinem Appenzellerhund, bevor man das Baby hat, die Runde gemacht mit dem Hund. Und da war der Besitzer vom Palace, Hans-Jürg Badrut, hatte auch einen Appenzellerhund, der ist Sebastian, ein schwarz-weißer Appenzeller. Meiner war ein Appenzeller normaler, schwarz-weiß-rot. Und die haben sich bestens verstanden, die beiden Hunde, und dann haben wir uns so wie Kollegen einfach unterhalten. Ja, wie geht's dir? Jeder lügt den anderen an, es ist ausverkauft und so. Und da sagt Hans-Jürg, möchtest du nicht runterkommen zu uns? Die haben dann einen Generaldirektor gesucht. Und da habe ich überlegt, ja, eigentlich, aber es war nicht meine Liga.
Okay.
Der Fünf-Stern. So. Und dann habe ich dann plötzlich gedacht, ich könnte eigentlich selbstständig werden, warum auch nicht. Bin aber schnell auf die Welt gekommen.
Ja.
Weil Selbstständigkeit ist auch bedingt, dass man ein Haus besitzen muss. Und dann habe ich dann gesehen, was das für Anforderungen hat ans Kapital. Und ich habe dann einiges in der Schweiz da versucht, also geschaut, aber ich habe gesehen, das ist rein unmöglich. Also ich musste ja jeden Franken verdienen.
Ja, klar.
Ich hatte nicht irgendwo eine Möglichkeit von einem Erbe oder irgendetwas. Und die Banken geben einem auch nichts, wenn man noch nichts hat. Und lange Rede, kurzer Sinn, war dann 1990, war die Wende in Deutschland.
Ja.
Das in dieser Zeit. Und die Ostländer wurden durch die Treuhand, die kam vom Westen die Treuhand, haben die alles abgewickelt, diese Objekte. Und da konnte man mitbieten. Und dann habe ich dann gesagt, ich war verheiratet mit Barbara und wir hatten zwei Söhne. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen nach Deutschland. Und dann sind wir nach Hamburg gezogen und haben, dass die Jungs in die Schule gehen konnten. Christoph war dann, glaube ich, sechs oder sieben und er ging dann da in Hamburg in die Schule. Und ich habe mitgeboten in drei Objekten. Einmal in Berlin und dann habe ich mitgeboten, das wurde dann nichts. Dann muss man diese Tender, da bezahlt man was, nicht? Und dann kann man diese Objekte kann man dann da bearbeiten und dann die Treuhand entscheidet, wem sie es gibt. Und das zweite Mal habe ich im Osten in Dresden an der Elbe auf der neuen Seite, wo es heute eine Brücke gibt, eine neue, dort wurde auch nichts. Und das dritte Mal in Schwerin, Hauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern. Und dort hatte ich dann so das Gefühl, der Chef von dieser Schweriner Treuhand, das so ein alter, der war mit ganz ein unsympathischer Wendehals-Typ.
Okay, ja.
Und dann habe ich gedacht, nein, das war ein gutes Projekt, aber ich wollte mit diesen Leuten nicht arbeiten. Und dann habe ich gesagt, ich gebe auf, ich will nicht in Ostdeutschland. Und da bin ich nach Hamburg, hatte überhaupt nichts.
Ja.
Frau, zwei Kinder. Und dann hat mir einer angerufen vom Gaststättenverein. Das war ein Lehrling, der eigentlich später in die Schweiz wollte. Und der hat gesagt, er hätte gehört, an der Gurlitzstraße in Hamburg sei ein angeblich ein bisschen rotlich belastetes Haus zu verkaufen. Da bin ich am Abend mit dem Fahrrad und habe das angeguckt. Und das ist dort, also das war St. Georg 1991 und es war auch sehr drogen. Handelsmäßig belastet das Quartier. Und lange Rede, kurzer Sinn, es ist mir dann gelungen, mit diesen Verkäufern, es waren zwei verschiedene Verkäufer, die verkaufen wollten, Vedina, Veden und Vis-a-Vis, das hieß Hotel Alt Hamburg, das war eine horizontale Unternehmung. Also der hatte 14 Zimmer und war ein offizieller alter Zuhälter. Okay. Interessante Figuren, historische Figuren für Hamburg. Und war für mich sehr interessant, auch soziologisch dort reinzukommen. Und ich als Schweizer, die Unschuld vom Berg, ich hatte keine Ahnung. Oder? Und dann habe ich dann im 1. November 1991 meinen eigenen Betrieb gehabt, dieses Vedina. Und natürlich viel Schulden, sehr viel Schulden. Ich hatte die Hamburger Sparkasse HASPA als Partner und haben mir hohe Hypotheken gegeben, etwa 70%. Und dann haben sie das war also 91, dann haben sie mir im 93, im Februar 93, haben sie mich vorgeladen und gesagt, ihr Masterplan und ihr Businessplan, der ist nicht, also meine Vorgänger, die hatten keine Steuern bezahlt, die hatten keine Abschlüsse.
Okay.
Das war beide nicht, ne? Und ich musste, wie kann ich es aus den Fingern saugen, die Zahl, ich da mache. Also, aber ich habe immer die Zinsen bezahlt, die Amortisation, Tilgung. Aber ich habe nicht die Dings erreicht, also meine Prognose.
Okay.
Ja. Und da haben die mir so ein bisschen das Messer. Also, Herr Schlatter, wenn Sie da nicht auf diese Zahlen kommen, müssen wir Ihnen die Hypotheken künden.
Aha.
Und jetzt kommt dann die Laudinella.
Ja.
Und dann bin ich fast verzweifelt. Wenn die mir künden, ich habe schon geguckt, unter welche Brücke ich gehe. Dann verliere ich alles. Tisch und Stuhl und Bett. Und dann zur gleichen Zeit suchte mein Vorgänger Arturo Tano im Schweizerhof,
jawohl,
kam hierher in die Laudinella. Im 91.
Jawohl.
Hat der hier die Direktion übernommen. Das war eine schwierige Zeit. Der alte Betriebsleiter Ehepaar wurde pensioniert und der Nachfolger, mit denen hat das nicht so geklappt, hier in der Laudinella. Und dann ist Arturo gekommen, der war in Kanada, in British Columbia und hat aber wieder Interesse gehabt, in die Schweiz zu kommen und ist dann hier in die Laudinella. Und dann sagt er, Felix, das wäre doch was für dich, die Laudinella, das ist eine ideale Sache, diese Genossenschaft mit der Kultur, und die suchen jemand. Und dann habe ich gedacht, ich habe ja meinen Betrieb, ich musste arbeiten in Hamburg, ich habe immer Dienst gemacht, also immer gearbeitet, Frühstück und bis abends, bis wir geschlossen haben. Aber ich musste ja irgendwie Mittel beschaffen und die Bank zufriedenstellen, meinen Partner.
Ja.
So. Und dann habe ich mich beworben in der Laudinella, habe nie gedacht, dass die mich da... Ich habe der Bank gesagt, ich hätte eventuell eine Direktionsstelle in der Schweiz in Aussicht. Das habe ich gesagt, okay, das ist gut. Und dann haben die sich dann entschlossen, mich zu nehmen. Und ich bin dann im Mai 94, Ende Mai 94 hierher gekommen. Und die Bank hat mir dann die Hypothek verlängert oben. Und ich habe gesagt, gut, ich pendle. Ich werde ja immer hin und her, Samaritz. Und die Genossenschaft hat gesagt, das ist für uns in Ordnung, wenn Sie müssen Ziele erfüllen.
Okay, ja, ja.
Und oben war ich, das ist ein Garni, was ich habe. Also das ist Zimmer und Frühstück.
Okay,
ja. Weil die große Herausforderung ist immer in diesen Hotels das Food and Beverage, das Essen und Trinken.
Jawohl,
ist. Jawohl. Und dann habe ich begonnen zu pendeln. Ne?
Mhm.
Und so bin ich in die Laudinella gekommen.
Ah, spannend. Also wirklich der Weg eigentlich nicht von Anfang an zielgerichtet. Nein. Eigentlich wäre im Raum gestanden, Pfarrer zu werden, aber glücklicherweise für dich hat sich dann haben sich die Wege da anders geteilt. Und immer wieder, wo sich eine Türe geöffnet hat, bist du durch und hast auch die Chancen genutzt, über Hamburg letztendlich hierhin nach St. Moritz ins Laudinella. Ich finde das äußerst spannend, dieser Werdegang und auch das, wie du das sagst, das Pendeln zwischen dann Hamburg, einer großen Weltstadt, kann man sagen, und dann diesem natürlich auch extrem mondänen Ort St. Moritz, aber letztendlich in den Bergen, also die Kontrast könnte wahrscheinlich nicht größer sein. Was ist dir da auch dann durch den Kopf gegangen oder was ist dir als erstes aufgefallen, als du dann in dieses Haus, in die Laudinella gekommen bist, auch vor dem Hintergrund, was du bis dahin erfahren hast in deinem Leben als Hotelier?
Ich habe die Laudinella ja schon gekannt. Ich bin, das war in vielleicht ist 2 oder 73, bin ich mit einem Freund, das war ein Dirigent, ein junger Dirigent aus Wien, und der war zu Besuch bei mir im Schweizerhof, und dann sagte er, du, in der Laudinella spielen sie ein deutsches Requiem von Brahms im Saal. Ja. Und dann habe ich gesagt, gut, gehen wir. Und dann bin ich mit ihm da und ich war bass erstaunt, was die da geleistet haben in diesem Saal. Und das war Pfarrer Reimann, der auch dirigiert hat, der Gründer. Und die haben auf dieser Bühne, das ist ein Riesenwerk, das deutsche Requiem, mit Chor, mit Orchester, haben das also, er hat dirigiert. Ich war sehr erstaunt, was die da schaffen in St. Moritz. Eigentlich, das war der kulturelle, wie soll ich sagen, das war Nukleus, dieser Saal, für die kulturelle Tätigkeit. Mhm. Und dass diesen deutsches Requiem hier, das war also für mich, mein Vater war ein Musikdirektor und ich habe von ihm viel gelernt über Musik. Und ich war zwar sein schlechtester Klavierschüler, alle anderen waren besser als ich, aber er hat mir viel beigebracht. Und Noten lesen und Partituren lesen und so weiter. Und das hat mich schon geprägt. Mhm. Und natürlich die Laudinella, durch ihre kulturelle Arbeit, hat mich auch interessiert. Wiederum sie, die Laudinella, hatte sie war ein Kulturzentrum. Es war nicht eigentlich in dem Sinn ein Hotel, wobei der Engadinerhof da drüben, das war ein Hotel, das war geschlossen. Sie waren zuerst hier im Hotel Olympia Metropol, wo wir jetzt sitzen. Und die hatten den Zwang oder den Sachzwang dieser Gebäude, den hatten sie. Mhm. Aber sie haben nicht gesagt, wir sind ein Hotel. Aber es wurde als Hotel geführt. Mhm. Auch von Hannes Reimann. Aber die kulturelle Tätigkeit stand im Vordergrund. Mhm. Und sie hatten noch, die Genossenschaftsgründung war 1957 oder 56, im Dezember 56. Und haben diese Genossenschaft, schon natürlich, die Unterkunft war wichtig, aber das Wichtigste war ihre kulturelle Arbeit. Mhm. Und das ist also bewundernswert, dass sich Menschen zusammentun können. Und mit dieser Genossenschaft hatten sie natürlich auch Gäste. Die Genossenschaften waren auch Gäste. Aber es hatte gewisse Konflikte gegeben. Natürlich, man muss immer investieren können in so Häuser.
Mhm. Also
das war nicht so wichtig für diese Genossen.
Ja, darf ich da gerade anknüpfen oder einhaken? Denn auch jetzt aus historischer Sicht, die 90er Jahre für die Hotellerie, das ist sehr spannend, wenn man auf diese Jahre schaut. Dann war das ja auch für die Schweizer Hotellerie insgesamt auch eine anspruchsvolle Phase. Die Logiernächte gingen zurück und gleichzeitig nahm auch der internationale Wettbewerb zu. Und du hast es angesprochen, dieses genossenschaftliche Konzept, das da herrschte, und du warst jetzt neu Direktor. Wo hast du da gemerkt, wir müssen auch da und dort etwas ändern? Weil ich habe das aus der Geschichte erfahren, du hast auch einiges geändert. Vielleicht kannst du mir da etwas dazu sagen. Also ja, wo hast du gemerkt, dass man da oder dass es Veränderungen braucht?
Das ist nicht nur, ich habe das gemerkt. Das war natürlich auch im Verwaltungsrat. Eigentlich hat der Verwaltungsrat zu dieser Zeit das Hotel betrieben, in dem Sinn. Die haben sehr viel, die Genossenschaft hat sehr viel mitbestimmt über den Betrieb. Das kann negativ oder positiv sein.
Und es war noch kein Ganzjahresbetrieb?
Nein, es war ein Saisonbetrieb. Jawohl. Und einer der Gründer, Hannes Reimann, war dann schon verschieden, aber sein Partner, das war Dr. Edwin Niefergeld, er war Kirchenmusiker und das war eigentlich mein Partner. Mhm. Edwin war mein Partner und er sagt, schau mal, wir müssen jetzt das Hotel entwickeln, wir müssen den Hotelgedanken stärken in der Genossenschaft. Und das wird nicht so einfach sein, weil du hast sicher Widerstände von verschiedenen Seiten, sei das die Seite der Gäste, der Genossen, sei das im Verwaltungsrat. Keine Namen genannt, nichts. Mhm. Also wenn du Probleme hast oder Sorgen hast, wir treffen uns, du kannst mich immer anrufen, oder wir treffen uns in Zürich in der Weißen Rose. Mhm. So. Und dann habe ich dann mal mit ihm abgemacht, aber er war im Weißen Wind und ich war in der Weißen Rose. Das ist in Zürich ein kleines Lokal, wie so wie vom Odeon, dort oben, ja, genau, die Gasse. Ja. Und der Weiße Wind ist hinten das Zunftlokal von Wecken. Und dann haben wir uns nicht getroffen, gab noch keine Handys, aber wir haben uns sehr gut verstanden. Und ich habe ihm, wenn ich Sorgen hatte, konnte ich mit ihm drüber reden.
Jawohl. Ja.
Und weil es war schon auch natürlich in dieser Genossenschaft gewisse Strömungen, die wollten gar nicht, dass das Hotel muss so bleiben, wie es ist. Mhm, aber das geht nicht. Das ja. geht nicht. Es geht vor allem, ging es nicht, baulich war es vor allem. Also das war das neue Haus hier.
Jawohl.
Aber das war auch schon ein altes Haus. Aber das war dann die Casanova. Und der Engadinerhof war da waren noch diese 6-Bettzimmer mit den Hochbetten und Kabinenbetten, okay, und ja. so weiter. Keine Bäder teilweise.
Fast mehr Ferienhaus.
Ja, ein bisschen. Es war kein Investment
in dem
Haus, weil das war nach dem Krieg oder so vor dem Krieg wurde es geschlossen und war lange Jahre geschlossen, der Engadinerhof. Ein altes Hotel, Traditionshotel. Und dort wurde nie investiert, richtig investiert. Man muss, das Problem ist immer, der Nukleus ist das Zimmer in einem Hotel.
Okay,
und
ja.
jedes Zimmer hat einen gewissen, das ist nicht zu unterschätzen, Kapitalaufwand. Jedes Zimmer muss ein Bad haben, ein gut möbliert sein, isoliert sein von den Fenstern her, etc. etc. Und das haben sie etwas unterschätzt.
Jawohl.
Und die hatten dann einen Architekt, der war auch Genosse natürlich, waren immer alles auch Genossenschafter, wie sie ihre eigenen vier Wände haben, nicht? Und das war die Schwierigkeit war ihnen klarzumachen, wir müssen jetzt zuerst in den Betrieb investieren.
Und wie hast du die da überzeugt?
Und das ist natürlich, man muss ja das Kapital dann finden.
Ja.
Das ist die eine Sache. Und das andere ist, der Verwaltungsrat muss in seiner Mehrheit einverstanden sein damit. Und die haben die Zwänge schon gesehen, aber es gab da schon auch gewisse ideologische Leitplanken, die ich nicht vertreten konnte. Mhm. Aber ich konnte ja nicht sagen, das mache ich nicht. Aber ich bin Hotelier, bin liberal, ich bin parteilos. Aber ich bin liberaler Unternehmer.
Jawohl.
Also ich bin ohne Ideologie in meinem Geschäft. Und wir bedienen die Menschen in einem Hotel. Und ich frage nicht, was deine Einstellung ist, religiös. Ich frage nicht, von wo hast du dein Geld oder was. Ich muss dich als Menschen behandeln. Mhm. Aber ich hatte eine schwarze Liste zum Beispiel. Wurde mir eine schwarze Liste gegeben vom Kulturbeauftragten. Diese Chöre, weil das war sehr chorlastig.
Jawohl, ja.
Weil die hatten eigene Chöre und dann war der Kammerchor hier und der verschiedene Chöre. Und dann gab es eine Liste, diese Chöre wollen wir nicht.
Wieso gab es eine solche Liste?
So. Jetzt kommt ein Hotel und ich muss zuerst Gäste haben. Mein Hotel muss voll sein. Mhm. Ich bin nur zufrieden, wenn ich 100%ige Zimmerbelegung habe. Und das Beste, was du haben kannst, ist 100%ige Bettenbelegung. Das ist ganz selten. Mhm. Aber die 100%igen Zimmer. Und dann nehme ich den Chor X und nehme aber auch den Chor C, ohne weiteres. Jetzt kriege ich ein Telefon, der sagt, Herr Schlatter, ist bei Ihnen der Zäzilienchor? Und dann habe ich gedacht, ich wusste nicht mal, welcher Chor, wir hatten vielleicht drei Chöre bei uns. Und dann gucke ich, da sagen sie, der ist auf der Liste, den Marianenchor darf ich nehmen, das ist ein Chor in Bern, der ist protestantisch.
Ja,
und der Zäzilienchor ist
katholisch.
Was? Ach so. Und dort war schon mal eine gewisse, so eine, und das konnte ich nicht. Ich sage, das ist für mich nicht möglich, oder? Ich nehme den Chor X und den Chor Z.
Also wir sprechen da von den 90er Jahren,
jawohl,
oder?
Das war noch
gar nicht so lange.
Das ist die eine Seite gewesen. Früher war immer ein Pfarrer hier und er hat Andacht gehalten und so weiter. Das ist völlig in Ordnung.
Ja. Ja.
Aber ich muss das Hotel neutral führen können. Und ein Pfarrer aus dem Oberengadin kam jeweils Andachten machen.
Mhm.
Da hinten im Hannes Reimannsaal waren die Andachten. Und das ist in Ordnung für die Genossen und die das wollen, aber ich kann nicht all meinen Gästen sagen, die müssen in die Andacht gehen. Und da hat dann der Pfarrer mir gesagt, also Herr Schlatter, Sie müssen jetzt auf jedes, es sind zu wenig Leute in der Andacht, auf jedes Kissen so eine Einladung, also Uncle Sam, I want you. Und dann habe ich meine Schwester geschickt in diese Andacht, tut mal gucken, wie es ist.
Ja.
Und dann hat sie gesagt, ja, wir sind da fünf ältere Damen gewesen und so, aber es ist ein bisschen wenig Publikum. Und dann habe ich mich geweigert, einen Zettel auf jedes, weil das ist mir einfach, das Image, der ging nicht für mein Verständnis von Hotellerie. Das muss neutral sein.
Mhm.
Aber wir müssen aufpassen mit der Neutralität. Ich will nicht irgendeine politisch-Rechtsgruppe im Saal haben. Ich will nicht. Nichts an Ideologie ist in so einem kulturellen Haus, das ist nicht so einfach.
Es ist eine Gratwanderung.
Ja, es ist eigentlich eine Gratwanderung. Und gut, dann hat der Verwaltungsrat, das war natürlich in sich drin auch teilweise gespalten, aber Erwin hat mich immer gesagt, mach das so, das ist gut, weil er gesagt hat, wir müssen den Hotelgedanken weitertreiben. Dann haben wir 1996 das erste Mal umbauen können, gut umbauen können. Wir haben dann auch mit den Architekten, war dann auch ein Spannungsverhältnis, da wir waren noch beim Friedensrichter und dann hatten wir dann neuen Architekten, Goray, und dann haben wir den großen Umbau im 2002. Das war, wo wir dann die Restauration gemacht haben, die Pizzeria-Erweiterung, dann ein thailändisches Restaurant etc. Und dann haben wir auch die Zimmer maßgeblich renovieren können, umbauen können. Im Engadiner Hof. Und das war dann der große Sprung nach vorne für die Laudinella. Aber gleichzeitig, die Kultur haben wir immer mitgenommen.
Ja,
immer,
ja.
Das war sehr wichtig. Aber im Verwaltungsrat wurde ich natürlich schon nicht von allen unterstützt, der Weg. Und ich hatte da und dort Diskussionen. Ja, es ist nicht Weltanschauung, es ist einfach die Hotellerie, wie die Hotellerie ist. Ich gebe euch ein Beispiel. Kaffee und Kuchen konnten wir machen, etc., aber wir hatten keine Bar. Es war eine Selbstbedienung hier vorne, dieser Raum, aber Bar hatte ich keine. Es hatte aber einen Raum, das hieß Stübli, glaube ich. Das war ein schönes Arfenstübli in der Nähe von der Rezeption. Und dort konnten die Gäste ihr eigenes, was sie im Coop kaufen, ihre eigenen Dinge konsumieren. Das war eine Tradition in der Genossenschaft, dass man nicht... Aber Bar hatten wir keine.
Ja.
Und dann habe ich das durchgesetzt, dass wir eine Bar bauen. Und dann habe ich im Verwaltungsrat eine Diskussion gehabt, warum? Warum muss jetzt dieser... Habe ich gesagt, diese Bar ist ideal. Dieses Stübli ist ideal, Dorfenstübli, für eine Bar.
Mhm.
Und wir haben noch viel Platz, wo wir auch konsumieren können und die Flasche vom Coop da. Aber dort wäre gut für eine Bar. Und dann hat der Verwaltungsrat, das war eine harte Diskussion, wieso ich das jetzt unbedingt, dieser Raum, sage, das ist der richtige Raum, das ist meine Erkenntnis. Und da habe ich gesagt, ich bin heute Nacht gelegen auf meinem Kissen und der liebe Gott hat mir, du musst die Bar da im Arfenstübli, hat mir der liebe Gott gesagt. Was, ich habe nichts dagegen gemacht. Der liebe Gott hat mir das gesagt, die ganze Nacht. Und dann ist auf das hin ist einer rausgetreten und gesagt, da mache ich nicht mit so einem Spinner. Und dann haben wir die Bar machen können. Es war nochmals eine Diskussion, die Sauna auf dem Dach.
Ja.
War auch sowas. Sauna ist in einem Hotel hier, wo auch viel Wintersport und so gemacht wird, ist Sauna eine sehr gute Institution. Da waren sie auch dagegen. ein Teil.
Jawohl.
Und da hat sich dann, haben sich Welten getrennt.
Ja.
Ne? Der Hotelgedanke musste stärker werden, weil wir einfach eine Verpflichtung hatten dem Gast gegenüber. Dass wir eine Bar haben oder eine Sauna. Wir sind ein gutes Drei-Sterne-Hotel gewesen, aber es war notwendig, da Investitionen zu machen. Und der lange Rede, kurzer Sinn, ist uns dann durch diesen Umbau 2002 ist uns ein wichtiger Schritt vorwärts gelungen in St. Moritz als Mittelklasse-Hotel gut zu funktionieren. Und ich habe mich dann entschlossen, das war schon vorher, die Laudinella das ganze Jahr offen zu halten. Das ist ein Risiko.
Mhm.
Das Risiko ist im Frühling und weniger im Herbst. Es ist mehr im Frühling, wenn Ostern früh ist, sind die Monate April, Mai, Juni sind oft schlechte Monate. Es ist auch der Mai vor allem ist nicht attraktiv.
Mhm.
Es läuft keine Bergbahn, es ist noch kein Blümchen draußen und nichts. Also. Und ich habe dann mit asiatischen Gruppen zu arbeiten begonnen. Ich habe mich schon im Schweizer Hof gemacht. Ich habe auch den Schweizer Hof das ganze Jahr dann immer geöffnet. Und die Asiaten haben am meisten Ferien von April bis Juni. Das ist genau die Zeit, wo wir leer haben.
Mhm.
Und mit denen habe ich dann eigentlich die Kosten decken können, der Zwischensaison. Und dann war noch ein sehr starker Effekt. Ich habe gemerkt, die Öffentlichkeit vom Oberengadin, die brauchen den Saal oder auch die Säle. Wir haben ja nicht nur einen Saal. Und da kommt es immer, dann ist die Laudinella geschlossen. Ja, was wollen Sie dann hingehen? Sagt irgendwas für dramatischen Verein oder wer auch immer. Und dann habe ich gedacht, wenn wir offen sind, können die auch immer den Saal nutzen. Die verschiedenen Stellen, die was machen wollen. Und das hat sich auch sehr gut entwickelt. Und da konnte ich dann das ganze Jahr das betreiben. Wobei das Verständnis von der Genossenschaft war schon nicht, weil die sagt, das ist unser Saal. Und ich habe den Saal natürlich auch versucht, immer zu vermieten mit Gästen, die dann im Hotel wohnen. Oder? Also Zimmer und Saal, Firmen, große Firmen. Oder wir haben da wissenschaftliche, da war in Tel Aviv, da war gerade ein Krieg oder was da unten. Und das war eine medizinische Veranstaltung. Und die ist von Tel Aviv, die haben einen Saal gesucht. Da im Engadin wollten sie sich dann treffen. Die kamen aus der ganzen Welt, Wissenschaftler, Cholinergic Energy. Das hat irgendwas zu tun, ich mag mich nicht mehr erinnern. Aber die haben über Dias, im Saal dunkel war es immer, haben die da ihren Dings Austausch gehabt über ihre Wissenschaft. Und die waren eine Woche hier. Jetzt kommt am Abend, da hat immer der Chor, weiß nicht mehr, der Kammerchor war es, kommt am Abend der Kammerchor und will da singen. Aber ich habe gesagt, der Saal ist nicht erhältlich. Ihr könnt in der Garage singen oder ihr könnt da hinten singen oder in der Lobby. Da aber im Saal nicht. Die gingen einfach in den Saal, haben das Licht angemacht und diese Wissenschaftler haben da... und das hat mir sehr leid getan und ich habe dann die rausgeschickt. Das war also auch ein Kampf mit diesem Chor dann, oder? Da war ich dann sehr, das geht nicht, der Hotelgedanke ist wichtig und die Gäste sind wichtig. Also dort sind auch Welten aufeinander geplant.
Ja, das glaube ich absolut. Also wenn man dir so zuhört, dann merkt man, wie stark diese Zeit auch von Veränderungen und Entscheidungen und teilweise auch, wie du gesagt hast, Druck geprägt war. Du hast gesagt, Welten haben sich getrennt.
Das war Teil 1 des Gesprächs mit Felix Schlatter. Im zweiten Teil geht es weiter mit besonderen Begegnungen und überraschenden Geschichten aus dem Hotelalltag. Und mit persönlichen Einblicken, was aus der Laudinella geworden ist, was sich verändert hat und was bis heute geblieben ist. Schön, dass Sie dabei waren. Auf bald und bis dahin, gute Reise.